Vorab, kennt ihr noch, unser Motto: Seine Gnade ist immer größer als das Problem. Das müssen wir uns immer wieder einprägen und vor allem dann, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, immer wieder auch benutzen als Schwert des Geistes und vorn hinstellen. Seine Gnade ist größer als das Problem, der Herr ist mit uns durch den Heiligen Geist. Es geht heute um Gebet, Fürbitte. Wie machen wir das mit Fürbitte? Diese wichtige Sache steht relativ oft in der Bibel. Und deshalb sollen wir uns das auch beherzigen und Fürbitte tun für andere Christen oder für andere Menschen. Fürbitte heißt Gebet für andere. Manche Leute gibt es, die sagen, ja, warum soll ich denn beten? Gott weiß ja eh, was los ist und was gebraucht wird, der wird es dann schon machen. Das stimmt halt einfach nicht. Unser glaubendes Gebet ist notwendig und bewegt Gottes Arm, bringt Antworten aus dem Himmel, aus der geistlichen Welt zu uns in die natürliche Welt herab. Und dann passiert was. Der Paulus schreibt im 1. Timotheus 2 ab Vers 1: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und für alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Thema Fürbitte ist eine Anordnung von Paulus, die gilt für uns auch noch. Fürbitte ist sozusagen ein neutestamentlicher priesterlicher Dienst und ein Priester steht für die Verbindung zwischen einem Menschen und Gott. Im Alten Testament waren sie für die Opferungen zuständig, aber wir dürfen Altes und Neues Testament nicht vermischen, sonst kommen wir da in Schwierigkeiten. Es sind zwei verschiedene Bündnisse, aber im Neuen Testament, in dem jetzigen Neuen Bund, ist ein priesterlicher Dienst mehr ein Gebetsdienst oder Gebetsopfer und Lobpreisopfer. Aber der priesterliche Dienst steht immer noch für die Verbindung zwischen Mensch und Gott da. Das müssen wir wissen. Der Paulus schreibt, dass er ja, an den Nationen priesterlich am Evangelium dient, in Römer 15, 16. Also Priester eines Königs, wir dienen dem König Jesus priesterlich, so könnte man es vielleicht sagen. Petrus sagt auch von einem königlichen Priestertum, wie wir sind, 1. Petrus 2,9. Ein königliches Priestertum sind wir. Und das ist unser Dienst ist, eben zu beten und zu flehen und auch Lob zu preisen, dem Herrn zu danken, damit ja, das Reich Gottes auf der Erde sich ausbreitet. Das Reich Gottes muss nicht gebaut werden, wie viele sagen, sondern es muss verkündet werden, muss sich ausbreiten in Kraft, in der es besteht. Aber jetzt zurück zu unserer Anordnung zum Gebet, zur Fürbitte. Da haben wir gelesen, Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung für alle Menschen und auch für die Regierenden, für die Machthaber, für Meinungsbildner zum Beispiel, einfach für die, die etwas zu sagen haben, die was zu melden haben. Könige, ja, wir haben jetzt in Deutschland keinen König, aber eben Regierungen, Präsidenten, regierende Leute, Politiker, sonstige mächtige, reiche Leute, Menschen mit Entscheidungsbefugnis, Wirtschaftsbosse, ganz wichtig auch, Kirchenleute und vor allem möchte ich fast behaupten, die Medien. Soziale Medien, Influencer gibt es ja, also ein ganz neuer Beruf. Mit Beruf Influencer, Beeinflusser unterm Strich heißt es, ja, es ist wichtig für diese Leute zu beten. Auch berühmte Leute wie Sportler, Musiker, Schauspieler. Ich habe gehört, der Alice Cooper hat sich bekehrt, der Schockrocker und gibt für Jesus Zeugnis. Oder jetzt ganz kurz die Olympiade. Unsere Glaubensschwester Yemisi Ongolaye, die in Kugelstoßen die Goldmedaille gewonnen hat. Und im Fernsehen, in den Nachrichten, bei der Pressekonferenz, überall für Jesus Zeugnis gegeben hat und gleich mal Lobpreislieder gesungen hat. Also, das sind dann die Dinge, die dann dabei rauskommen, wenn für solche Leute gebetet wird. Und vor allem hat es geheißen, wie ich vorgelesen habe, damit wir ein ruhiges und ehrbares Leben führen können. Deshalb soll für die, die in höherer Position sind, gebetet werden. Viele schimpfen bloß über die Politiker. Oder über die Leute, weil sie so blöd sind und weil sie solche Fehler machen und so weiter. Aber ich sage mal so, Anstelle von Schimpfen könnte man auch beten. Das tut auch nicht weh, oder? Und dann kommt was Gutes dabei raus. Wenn wir schimpfen und fluchen, dann wird es eher schlechter als besser. Also denk dran, wenn du das nächste Mal mal wieder über irgendeinen Politiker oder irgendeinen Typen herziehst, dann mach Stopp und bete für ihn, segne ihn, damit er zur Vernunft kommt und richtige Entscheidungen trifft. Dann ist es gut für uns alle, für das ganze Land, für den ganzen Kontinent zum Beispiel auch, wenn wir für die EU-Leute beten oder so. Dann kann auch wieder Frieden geschehen und nicht Krieg. Wenn die Leute vom Heiligen Geist beeinflusst werden und nicht von Satan, dann kommt was Gescheites raus. Ja, und natürlich für die ganz normalen Menschen. Für die muss auch gebetet werden, dass sie gerettet werden, dass sie herausgerissen werden aus Satans Fängen, dass sie wieder ein bisschen normal ticken da im Oberstübchen mit ein bisschen gesunden Menschenverstand und nicht getrieben vom Zeitgeist, was sie noch alles für einen Blödsinn machen sollen. Ja, dass die Leute wieder irgendwo liebend, friedlich leben wollen und nicht nur von Satans Manipulationsspielchen da an der Nase herumgeführt werden. Da steckt nämlich schon der Satan dahinter, der die Menschen da treibt und ihnen den Sinn verdeckt hat, sagt die Bibel. Herz und Verstand verdeckt mit allem möglichen Schrott und Dreck. Und so können sie das wunderbare Evangelium gar nicht erkennen. Sind vielleicht so fixiert auf ihre alte Religion, haben wir doch immer schon so gemacht, heißt es dann. Und sie können dieses Evangelium, diese wunderbare Gnade gar nicht erkennen. Die einen meinen, oder die meisten meinen, ich mache eh mein Zeug und mache es richtig. Und die anderen sagen, ich will von der Religion überhaupt nichts wissen. Und dann nehmen sie auch Jesus nicht an. Deshalb ist einfach Gebet das A und O. Wenn du willst, dass Menschen zum Glauben kommen oder deine Bekannten, Verwandten und was weiß ich, wenn du einem am Herzen hast, dann fang an zu beten, sonst geht's nicht. Für uns ist mit Sicherheit auch gebetet worden, sonst wären wir nicht gläubig geworden und wären wir heute nicht hier zusammen. Der Paulus schreibt im 2. Korinther 4, 3 und 4, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Da steckt sehr viel drin. Ja, das Evangelium ist verdeckt, da ist ein Deckel drauf gemacht, eine Decke vorgehängt, dass sie es nicht sehen können. Der Satan hat ihnen praktisch gesagt, den Sinn verblendet. Und wenn hier steht, der Gott dieser Welt, das heißt aber nicht, dass er ein Gott ist, ja, damit man es nicht falsch versteht. Aber er möchte halt einfach so ein Gott sein. Er ist aber nicht Gott. Und so können die Leute diesen Lichtglanz des Evangeliums von Jesus Christus nicht sehen. Wenn wir aber beten, werden solche Verblendungen weggerissen und plötzlich, hey, ja, das ist ja toll mit dem Evangelium. Merken Sie, hopp, ich bin ja eigentlich ein Sünder, ich brauche eigentlich Rettung. Und Sie sehen auch, hey, da gibt es Rettung. Ja, da gibt es Rettung bei Jesus. Und das ist toll. Und auch wiedergeborene Christen, für die sollte auch gebetet werden, weil auch hier hat der Satan oft mit Gesetzlichkeit, mit fleischlicher Religion das Herz wieder zugedeckt und verstockt. Und damit den Geist zugedeckt und manchmal schon fast ausgelöscht. Und deshalb müssen diese Decken von den christlichen Herzen auch wieder weggebetet werden und Erweckung wieder stattfinden. Was heißt Erweckung? Ja, jemanden aufwecken, wieder wach machen, wieder frisch machen im Geist. So könnte man es vielleicht sagen. Kannst du nachlesen im 2. Korinther 3, 13 bis 16. Und dazu ist eben einfach Gebet notwendig und Gebet vor allem für eine starke Erweckungssalbung. Weil man kann oft an die Leute hinreden und hinpredigen und du merkst genau, trink nicht durch. Ja, er sagt vielleicht noch Ja und Amen, aber es hat sein Herz nicht erreicht, weil es verstockt ist. Und deshalb ist dieses Gebet, diese Erweckungssalbung notwendig, dass da von innen heraus wieder ja, so eine kleine Explosion kommt und diese Decken, diese Blockaden und Verblendungen weggeschossen werden. Darum sagt der Paulus, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Kolosser 4,2. Wichtig, nicht bloß einmal gebetet, ja, hat der Herr nicht so ungefähr mein Gebet erhört, ist nichts passiert. Also nicht verwechseln, mit dem Gebet des Glaubens, wo man einmal so betet, um Glauben festhalten, sondern das ist Festhalten am Gebet, dranbleiben, durchbrechen, Geist in Kraft freisetzen, ja, am Gebet, im Glauben richtig festhalten, nicht aufhören, anhaltend für die Heiligen, für die Christen sind da gemeint, beten und natürlich auch für die Leiter der Gemeinden. Ja, wenn die Leiter in die Irre gehen und die schönen Schäfchen ihnen einfach blindlings folgen, so wie Schäfchen doch eigentlich sind, dann stellen die irgendwann fest, hey, wo sind wir jetzt? Das ist keine grüne Aue. Hier gibt's nichts zu essen, hier gibt's nichts zu trinken. Hey, was ist da los? Ja, Pastor, wo hast du uns hingebracht? Wenn aber der Pastor, der gute Hirte, dem guten Hirten folgt und die Schäfchen wieder dem Pastor auf gute grüne Auen zu stillen Wassern, wie Psalm 23 das erklärt, dann geht's den Christen gut. Dann können sie essen und trinken vom Baum des Lebens. Ja, dann geht's ihnen gut. Epheser 6, 18 bis 20. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Also der Paulus, es ist Epheser 6, da wo es auch um die Waffenrüstung geht. Mit allem Gebet, ja, mit verschiedener Art des Gebets und Flehen. Ja, hast du schon mal gefleht? Flehen zu jeder Zeit im Geist. Ja, das Sprachengebet ganz wichtig mit hineinnehmen in dein Gebet und auch tagsüber. Wenn du gerade Zeit hast oder nebenbei, wenn du irgendwas tust, kannst du ja nebenbei leise in Sprachen beten, wenn es niemanden stört, oder? Und da soll man hier wachen, in allem anhalten, dranbleiben und flehen für alle Heiligen, für deine Geschwister, für alle Christen in deiner Region oder für deine Hauskreisleute, für deine Hauskreisleiter. Bete. Lass nicht sagen, die sollen selber beten, sondern jeder ist aufgerufen, für die Leiterschaft und für die Geschwister zu beten. Hier sagt der Paulus, betet auch für mich. Ja, er sieht auch, dass er Gebet Unterstützung braucht. Ja, warum? Sagt er hier, damit er wieder reden kann, damit er wieder predigen, wieder lehren kann, dass er mit Freimütigkeit das Evangelium weitergeben kann, weil er sagt, er ist zwar ein Gesandter Gottes, aber er ist in Ketten. Er war im Kittchen, er war eingesperrt, er konnte nicht zu den Leuten das Evangelium reden. Und darum wollte er wieder frei werden und darum hat er um Gebet gebeten. Ist ja ganz legitim, oder? Sein apostolischer Dienst in ihm, der hat in ihm gebrannt. Und wenn dann keiner da ist, außer vielleicht der Gefängniswärter, ja, dann wird es einfach irgendwann langweilig. Aber der Herr sagt, er hat ihn immer schon gerettet aus Todesgefahr und er wird mich wieder retten. Und wenn wir weiter beten, wird er mich auch hier wieder raushauen. Und ja, wenn wieder Schwierigkeiten kommen, wird der Herr mir wieder helfen. Jetzt mit meinen Worten, 2. Korinther 1, 10 und 11. Also unsere Gebete wirken zusammen mit Gottes Willen und zusammen mit dem Gebet dessen, für den man betet, weil der soll natürlich auch selber beten, so wie der Paulus auch selber betete. Das wirkt zusammen und es verstärkt sich, es setzt Kraft frei und die Leute werden dann auch wieder freigesetzt, ihren Dienst zu tun. Der Petrus zum Beispiel war da im Gefängnis und dann heißt es in der Apostelgeschichte 12,5, von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Ja, die haben dieses Fürbittegebet wirklich genommen. Ja, die hatten aber auch natürlich ganz legitim ein persönliches Anliegen, weil der Petrus war ihr, ja, ich möchte jetzt nicht sagen der Superstar, aber der war für diese Gemeinde wichtig. Der war der Leiter des Ganzen und sie wollten ihn wieder haben und darum haben sie da wirklich ja, intensiv gebetet. Und der Herr hat einen Engel gesandt und hat diesen Petrus aus dem Gefängnis herausgeholt. Die Türen sind einfach aufgegangen, die Fesseln sind abgefallen, die Gefängniswärter haben nichts mehr mitgekriegt. Also gigantische Sache. Das ist möglich, wenn die Christen beten, wenn sie anhaltend beten, wenn sie ja, das ernst nehmen. Und so ist Gebet, Fürbitte einfach wichtig. So sollen die Leiter für die Schäfchen beten und die Schäfchen für die Leiter. Ich hoffe, es ist keiner beleidigt, wenn er Schäfchen genannt wird. Also wie es halt einfach die Bildersprache. Also die Christen für ihre Leiter und die Leiter natürlich für ihre Gemeindemitglieder. Und dann verstärkt sich das, dann ist es gut. Nicht, dass jeder bloß immer für sein eigenes Süppchen betet und Hauptsache sein Geldbeutel wird gefüllt oder so. Und Hauptsache, ihr kann ein High-Life-Leben führen und der andere ist ihm egal. Das ist nicht unbedingt der Geist der Liebe und der Gnade. Also betet unbedingt füreinander. In Kolosser 4,12 steht es. Der Paulus schreibt hier, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Also er vergleicht hier dieses Beten mit dem Ringkampf. Er ringt wirklich für diese Leute, dass sie eben in den Willen Gottes hineinkommen, dass sie den Willen Gottes erkennen mögen. Also da betet er ganz stark, intensiv und dauerhaft für seine Geschwister in Kolossä. Und manchmal ist dieses Beten in der Fürbitte auch wie ein Ringkampf. Ja, manchmal meint man, jetzt hat man wieder es geschafft und irgendwo, ach, jetzt ist es doch wieder anders. Der Feind hat wieder zurückgeschlagen. Und dann muss man einfach hart ringen und dranbleiben. Ja, vor allem dauerhaft, dass man oben aufbleibt. Ja, beim Ringkampf gibt es ja den sogenannten Schultersieg, oder? Wer den anderen auf die Schulter legt, der hat gewonnen. Und so müssen wir unsere Feinde, unsere Widersacher, unsere Gegner nach unten bringen und auf die Schulter schmeißen. Auch dann, wenn fiese Gegenschläge kommen, ja, auch dann ist es wichtig, die Stellung zu behalten, oben zu bleiben und ja, unterm Strich dann siegreich sein. Der Paulus macht noch einen anderen Vergleich. Er vergleicht zum Beispiel mit Geburtswehen. Ja, bis eine Geburt zustande kommt, kommen erst die Wehen und sie werden immer stärker und sie werden immer schmerzhafter und immer in zeitlichen Abständen kürzer. Aber dann kommt der Durchbruch, dann kommt die Erhörung, dann kommt das Kind zur Welt sozusagen. Und wenn der Mensch dranbleibt in seinen Gebeten, dann gibt's eine Geburt, dann kommt das Gebet zur Erfüllung. Paulus sagt es im Galater 4,19, meine Kinder, die Galater nennen das seine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ja, das ist sein Anliegen, dass Jesus in diesen Menschen sichtbar wird. Dass, weil Jesus, der in ihnen ist, soll nach außen sichtbar werden. Gestalt gewinnen, durch diese Menschen leben können, seine Werke tun können. Das ist das Ziel. Ja, das sollen wir füreinander beten, dass wir immer mehr Christus ähnlich werden, immer mehr er durch uns leben kann und nicht unser Egoismus vorn dran steht, dass die Liebe Gottes uns leitet und der Friede Gottes unsere Herzen regiert. Ja, dann ist es gut. Aber es ist nicht nur Ringen, es ist nicht nur Geburtswehen, es ist auch Freude, sagt der Paulus. Er hat Freude am Gebet für seine geistlichen Kinder. Das habe ich den Beweis im Philipper 1,3 bis 5. Er sagt hier, ich danke meinen Gott bei jeder Erinnerung an euch. Also er ist schon mal dankbar für diese Leute. Alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Also er betet mit Freuden. Wegen der Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Er betet für die Philipper mit Freude, anhaltend, weil sie eben am Evangelium mit Anteil haben. Man kann Freude haben. Und ich sage dir eins, wenn jemand in der Fürbitte treu ist und das tut, der wird selber mindestens genauso gesegnet, wenn nicht mehr, wie derjenige, für den er betet. Weil du hast einen Riesenvorteil. Du begibst dich schon einmal in die Gegenwart Gottes, in die Salbung, der Heilige Geist fängt an, dich zu erfüllen, dich im Gebet zu leiten. Du betest auch viel in Sprachen normalerweise und machst Lobpreise in diesen Gebetszeiten und selber wirst du erfüllt mit Heiligen Geist. Und es gibt nichts Schöneres, als voll Heiligen Geistes zu sein. Ja, dann hast du Freude, dann hast du Frieden, dann hast du Liebe, dann geht's dir gut. Du hast keine Sorgen im Kopf, weil die nicht mehr Platz haben, weil den Platz der Heilige Geist erfüllt hat. Und für Probleme hast du Lösungen parat, weil der Heilige Geist dir eben Lösungen gibt. Also denk dran, du bist selber ein Mitnutzer, wenn du für andere betest. Manchmal ist es ja auch so, Und das ist nicht egoistisch gesagt. Wenn man für die anderen Leute betet, dass man dann plötzlich merkt, Mensch, da ist was, das bräuchte ich eigentlich auch. Und dann kann man zwischendurch auch für sich wieder beten. Und man ist in dieser Salbung drin. Und dann kann man wieder für die anderen weiter beten. Und da ist es so eine Stunde ganz schnell vorübergegangen. Und gehst einfach auferbaut aus deinem Gebetskämmerlein heraus. Oder wo du eben bist. Manche gehen gern spazieren zum Gebet. Ist auch völlig okay. Jeder muss sich das so einrichten, wie es passt. Der soll halt einfach ungestört sein. Und dieses Gebet ist einfach so wichtig. Und das können wir sehen an Apostelgeschichte 6,3. Da heißt es hier, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Also die mussten dann die Tische bedienen für die anderen Leute, die selber nicht konnten. Und die Apostel sagten, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren, weil sie sonst zu wenig Zeit für das Gebet und für die Verkündigung des Evangeliums hatten, wenn sie jede andere Aufgabe auch erledigen mussten. Das geht so nicht weiter, haben sie gesagt, jetzt müssen wir uns da was einfallen lassen. Und sie haben da, ja, für so einfache Aufgabe, haben sie trotzdem Leute ausgewählt, die ein gutes Zeugnis hatten, also nicht irgendwelche Halodris, naja, für das taugt ja auch so ungefähr, nein, und Leute, die voll Geist und Weisheit sind. Also Leute, wo man vielleicht sagen könnte, hey, die könnte man doch für was Besseres gebrauchen. Nein, auch für solche Dienste hat man gute Leute ausgewählt. Das ist auch interessant zu sehen. Und sie blieben im Gebet. Ja, nicht deshalb, damit sie jetzt diese niedrige Arbeit nicht mehr tun mussten und sich drücken wollten. Nein, sondern weil sie wussten, Gebet ist notwendig, Gebet ist wichtig. Ja, und das Wort verkünden ist natürlich genauso wichtig. Sie mussten einfach ihr Amt ausfüllen und da braucht man Zeit. Und genau das Problem gibt es auch heute noch. Das Zeitproblem ist das Hauptproblem der Beter. Da ist, ja, der Satan weiß das und der Satan ist ein Zeitdieb. Kann nicht anders sagen, der ist ein Zeitdieb. Und da ist er manchmal sehr erfinderisch und ich möchte feststellen, dass viele Christen und waren auch Pastoren sich in allen möglichen christlichen Aktivitäten verzetteln und fürs Gebet ist dann oft sehr wenig Zeit. Und dann ist einmal schnell gesagt, ja, jetzt beten wir noch schnell. Jeder hat 3 Sätze gebetet und passt so ungefähr, aber das ist eigentlich nicht so zielführend. Vorher soll gebetet werden. Erstens braucht er schon die Führung vom Heiligen Geist, was ist dran, was soll man machen und was soll man bleiben lassen. Und dann ist alles vorbereitet und dann funktioniert es. Dieses Alibi-Gebet, ja, betet man noch schnell, ist nicht unbedingt der Hit. Es ist besser wie nichts, ja, ich möchte es nicht runterkanzeln, aber besser ist, vorher intensiv und anhaltend für eine Sache zu beten und dann aktiv werden. Aber es ist Zeitproblem. Ja, bei anderen Leuten, die jetzt nicht irgendwo im vollzeitlichen Dienst sind, da weiß man es ja, da ist der Beruf, die Arbeit, da ist die Familie, da ist ein Haus vielleicht oder eine Wohnung, um die man sich drum kümmern muss. Aber manche haben auch noch ein Hobby, das sehr zeitintensiv ist. Und man muss auch sagen, manche Leute sind einfach faul. Die wollen einfach nicht beten, weil sie sollen die anderen tun. Da sind die Pastoren zuständig, da sind was weiß ich wer zuständig. Aber ich doch nicht. Ich setze mich lieber in den Garten und trinke ein Glas Kaffee oder fahre in Urlaub oder sonst was. Nein, jeder ist irgendwo ein Stück. Und wenn jeder seinen Teil tut, dann braucht nicht der eine zu viel tun und der andere zu wenig. Dann gleicht sich das nämlich wunderbar aus. Also betet, nutzt es aus, überlegt, wie ihr eure Zeit, Freizeit möchte ich jetzt fast einmal sagen, verbringt. Man soll natürlich schon auch eine Freizeit haben oder Zeit mit der Familie verbringen. Und das ist ja ganz logisch. Oder auch ein Hobby ist auch nicht verboten. Es darf nur nicht alles so die Oberhand haben, weil der Paulus hat geschrieben am Timotheus, ich ermahne nun vor allen Dingen, ja, vor all dem anderen, zuerst das Gebet ist wichtiger. Das andere kann dann kommen und ich sage dir eins, der Herr wird dir die Zeit erstatten, die du im Gebet verbringst und plötzlich in anderen Dingen alles viel schneller und einfacher funktioniert, dass du eigentlich hinterher mehr Zeit hast, als du vorher gedacht hast. Und er sagt, ich ermahne nun vor allen Dingen. dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Darum sollen wir uns das irgendwo wieder auf die Fahne schreiben und das auch tun. Dieses Fürbittegebet bedeutet, in den Riss treten. Ja, da ist ein Riss zwischen Gott und irgendeinem Menschen, für den man betet. Oder für ein Land oder für eine Sache, je nachdem. Und der Fürbitter, der tritt in diesen Riss. Der stellt praktisch die Verbindung wieder her mit seinem Gebet. Damit dann die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen oder dieser Sache, dieser Region, diesem Land, ja, wieder in Einklang kommt. Manchmal ist es einfach die Sünde, die einen Riss zwischen Gott und den Menschen gemacht haben. Bei einem Ungläubigen ist ja klar, da ist sowieso die Sünde das trennende Element. Aber wenn ein Fürbitter kommt, dann kommt die Gnade und überwindet diese Sünde und bringt den Menschen zur Buße, zur Umkehr. Das ist das, was der Fürbitter bewegt. Ja, der Fürbitter stellt die Verbindung zwischen Gott und Mensch einfach wieder her. Weil ein normaler Mensch ein Sünder ist und einfach keine Beziehung zu Gott haben kann. Es passt nicht, aber wenn ein Fürbitter kommt, dann kann das einfach wiederhergestellt werden. Dann kann Gottes Gnade den Menschen erreichen und er erkennt vielleicht seine Position als Sünder, wie verloren das er ist, und plötzlich will er gerettet werden. Plötzlich sagt er, hey, ich bin ja verloren, hey, ich bin ja ein Sünder, was ist denn los mit mir, wo gibt's Hilfe? Und dann merkt er, hey, da gibt's doch den Jesus, da habe ich mal gehört, das ist unser Erlöser, unser Retter. Aha, ja, da muss ich mich hinwenden. Nicht an meine tote Religion und nicht an den Pfarrer und nicht an den Papst und nicht an Allah und sonst irgendjemanden, sondern genau an diesen Jesus, weil der für mich gestorben ist, sagt derjenige. Weil er als Sündopfer gebracht wurde. Und dann wendet er sich an Jesus und die Schrift sagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet. Gerettet von seinem Sünderdasein wird eine neue Schöpfung und wird zu einem Gerechten, zu einem Heiligen in Christus Jesus. So toll ist unser Evangelium. Gut, und auch wenn Christen, die vielleicht durch Satans verführerischen Listen die Verbindung zum Herrn scheinbar verloren haben, ja, direkt gebrochen kann es nicht sein, aber sie kann irgendwo ein bisschen, wenn man sagt, ein bisschen entfernter sein. Sie können auch wieder durch Fürbitte in eine intensive, innige Gemeinschaft mit Jesus kommen, weil jemand als Fürbitter in den Riss getreten ist. Und das ist einfach wichtig, wenn wir füreinander beten. Und wenn du die Leute ein bisschen kennst, dann weißt du vielleicht, was er braucht oder wie es ihm geht und wo du beten kannst. Und wenn du nicht so genau weißt, dann bete einfach in Sprachen. Dafür ist es ja da. Wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, tritt der Geist für uns in dieses Sprachengebet ein. Betet für uns. Der Verstand ist ein bisschen außen vor. Und aus diesem Beten im Geist kann dann plötzlich ein Impuls kommen für deinen Verstand, wo du dann wieder weißt, aha, da ist eine Sache, für die soll ich beten. Da führt dich der Heilige Geist. So sieht es aus. Das ist die Praxis des Fürbitten. Und das müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen anschauen. Ja, wir beten als Fürbitter für die anderen. Und wir bitten erstens einmal den Herrn ganz einfach, was er für denjenigen tun soll. Für den Ungläubigen, dass er ihn rettet, dass er ihm das Evangelium offenbart und so weiter, dass jemand kommt, der ihm das auch richtig predigt. So ganz einfach beten wir mit dem Verstand für andere Leute. Wir beten vielleicht auch noch um irgendwelchen Segen, um Schutz, wenn was irgendwo ist. Weisheit ist eine ganz wichtige Sache. Oder einfach, wenn Probleme sind, dass der Herr ihm Antworten gibt. So ganz banal. Aber wir machen noch etwas als Fürbitter. Wir proklamieren Gottes Wahrheiten aus dem Wort über ihn, diesen Menschen. Oder auch für ganzes Gebiet, für eine Region, wo man in der Fürbitte eintritt. Wir proklamieren die Wahrheiten, zum Beispiel dieses Opfer am Kreuz, das Fleisch- und Blutopfer Jesu. Das ganze Kreuzeswerk, das proklamieren wir über diese Sache und sagen, Jesus ist für den ans Kreuz gegangen. Jesus hat sein Blut für ihn vergossen, hat sein Fleisch zerschlagen lassen. Und wir preisen den Sieg der Auferstehung, weil Jesus auferstanden ist und so sind wir, die Gläubigen, mit ihm auferstanden. Ja, das können wir proklamieren. Wir haben ein Auferstehungsleben. Und das proklamieren wir natürlich über die Christen. Ja, die können wir jetzt über die Ungläubigen noch nicht proklamieren, weil die müssen erst sich bekehren, damit sie eben durch dieses Kreuzeswerk gehen in der Taufe und mit auferstehen. Und wir preisen und wir loben den Herrn über bestimmten Leuten, für die wir beten, oder über bestimmte Regionen. Wir preisen den Herrn als Sieger, als Retter, als Segner. Wir beten und singen in Sprachen und so weiter. Und vor allem tun wir damit die Kräfte des Heiligen Geistes freisetzen. Ist unbedingt zwingend notwendig, die Kraft des Heiligen Geistes über einen bestimmten Menschen freizusetzen, der dann durchdringt, Festungen in den Gedanken zerstört, Festungen der Religion oder Ablehnung, wo sie sagen, ach, den Jesus brauche ich ja nicht, ich will von denen nichts wissen. Dann bricht diese Festung und dann sagt er irgendwie, die sagen immer vom Jesus und der ist so gut und so toll und ach, interessiert es mich doch vielleicht. Ne? So könnte dann einer denken, weil diese Festungen zerstört werden durch unsere Gebete. Bollwerke Satans sind es. Geistliche Fesseln, die wir damit zerreißen. Wir lösen Flüche, wir binden die Mächte der Finsternis und vertreiben Dämonen aus deren Umfeld und setzen den Dienst der Engel Gottes frei. Und die sind nämlich dafür da, um diese Menschen herauszureißen aus den Fängen Satans. Und dann gibt es noch ein kleines Geheimnis für alle die, die jetzt sagen, jawohl, Fürbitte mache ich. Und wenn dann der Fürbitte immer in so einen Ringkampf gekommen ist und es geht ein bisschen zäh und du denkst, ach, komm nicht durch, schaff nichts, dann kannst du dein Fürbitten noch mit Fasten unterstützen. Ja, Fasten ist nicht einfach, ah ja, jetzt fasten wir einmal 3 Tage, weil der Pastor gesagt hat, wir sollen fasten und man weiß irgendwo gar nicht so genau, wieso und weshalb. Ein Fasten muss wirklich zielgerichtet sein. Es muss ja nicht volles Fasten sein, ein Teilfasten, aber einfach drückt es deinen Glauben aus, dass du unbedingt in dieser Sache jetzt hier den Durchbruch haben willst, dass du den Sieg, den Jesus für dich und für denjenigen, für den du betest, errungen hat, dass du diesen offenbart sehen willst. Also da ist Fasten dann schon eine super Sache. Fasten hat jetzt nichts mit Abnehmen zu tun. Das ist vielleicht noch ein positiver Nebeneffekt dazu, aber grundsätzlich geht es darum, dass man vielleicht noch intensiver in den Bereich des Geistes kommt, den Glauben noch ein bisschen bestärkt ausdrückt und vor allem auch mehr Zeit hat für diesen Gebetsringkampf. Weil unbedingt den Durchbruch haben zu wollen, den Sieg haben zu wollen, drückt schon auch starken Glauben aus. Also sei ein Fürbitter, aber sei treu in diesem Dienst. Und alle Christen sollten in einem gewissen Maße Fürbitter sein. Nicht verwechseln mit den Leuten, die jetzt vielleicht einen speziellen Fürbittedienst von Gott empfangen haben. Das ist wieder eine ganz andere Kategorie. Die haben mehr Zeit, da hat der Herr ihnen schon Zeit verschafft. Die haben mehr Vollmacht, haben aber auch größere Verantwortung, muss man auch sagen, weil höhere Vollmacht heißt auch höhere Verantwortung. Ja, und natürlich haben die einen größeren Zuständigkeitsbereich, dafür hat sie der Herr einfach berufen. Aber grundsätzlich, so im Kleinen, ist jeder Christ auch ein Fürbitter oder sollte es zumindest sein. Und du musst wissen, nicht jeder ist für alles zuständig. Ja, wenn dein Hauskreisbruder für irgendeine Sache betet und da erzählt und begeistert ist, dann heißt es noch lange nicht, dass du für die gleiche Sache beten sollst. Ja, du musst für das beten, das dir der Herr aufs Herz legt oder wo du die Not siehst. Dann bist du richtig dran. Es ist nicht jeder für alles zuständig, weil sonst kommst du nicht rundum. Und wenn du anfängst, für alles Mögliche zu beten, dann wirst du bei halber Strecke irgendwann die Flinte ins Korn schmeißen und aufgeben, weil du nichts durchbringst. Also lieber weniger kleine Dinge, aber dafür treu und ausdauernd, bis der Durchbruch da ist und dann das Nächste. Also wie alles gleichzeitig und nichts zur Vollendung zu bekommen. Also das musst du dir schon auch zu Gemüte nehmen. Ich kann mich erinnern, zu meinen Anfängen, dann habe ich mir da so einen Block genommen und habe da reingeschrieben, die Seite für den und für das und für dieses und jenes. Und es war einfach dann zu viel und irgendwann geht es nicht mehr. Und dann haben wir in unserer ersten Gemeinde, da haben dann die Ältesten angeleiert, Gebetsketten, das war damals so in. Und dann hat auch derjenige, der ein Problem hatte, da an einen Leiter sein Problem mitgeteilt und der hat es dann weitergegeben an den Nächsten und der wieder an den Nächsten und der wieder an den Nächsten, so fast schon stille Post und es war Chaos. Kannst du ausrechnen. Ja gut, heute mit WhatsApp wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber selbst da kann ich es nicht empfehlen, weil nicht einfach jeder für alles zuständig ist. Und ja, da gibt es auch Leute, die beten selber nicht, die sagen dann, ha, da lasse ich jetzt nicht meine Geschwister beten, die sollen für mich beten und ich brauche nichts tun. Das klappt nicht. Ja, die Gebete, die Fürbitten der anderen unterstützen dich in deinem Gebet. Das musst du wissen, aber wenn du selber nicht betest, dann wird es auch mit deiner Fürbitte nicht recht viel werden. Also sei ein treuer Fürbitter. Übernimm dich nicht. Ja, pack nicht so viel auf einmal an, aber mach so, wie es am Herzen hast, und dann bist du siegreich und erfolgreich. Als Fürbitter bringst du sozusagen das Reich Gottes auf die Erde. Die Übernatürlichkeit des Himmels bricht herein, wenn du dauerhaft im Gebet dranbleibst. Wenn sich der Himmel dann öffnet, weil die finsteren Mächte zurückweichen müssen, weil du betest, dann kommt plötzlich die Herrlichkeit auf die Erde. Das Reich Gottes kommt auf die Erde. Der Himmel bricht herein. Ja, deine Gebete bewegen den starken Arm Gottes. Und genau das ist es, was wir wollen. Dann kommen Menschen zum Glauben, dann werden Christen wieder erweckt. Dann kommen die wieder in Gemeinschaft mit Jesus, die der Satan verführt hat mit irgendwelchen blödsinnigen Zeug. Der Fluss Gottes, der Fluss des Heiligen Geistes steigt wieder. Ja, und der Wille Gottes geschieht wieder in dem Leben derer, für die gebetet wurde oder für die Region, für die man betet. Wenn du für ein Land betest und für die Regierenden, dann fangen die plötzlich wieder an, weise und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Ja, und wenn einer gar nicht will, so bösartige Leute, die werden einfach abgesetzt, weil der Herr, heißt es in der Schrift, setzt Könige ein und er setzt sie aber auch wieder ab. Und wer sich dann nicht dem Heiligen Geist dann unterordnet, der wird abgesetzt und den Besseren bringt der Heilige Geist hin. Ja, wenn sich der Himmel öffnet, dann ändert sich alles. Dann ändert sich alles. Und wir wissen ja, von Gott her ist der Himmel offen. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, als Jesus am Kreuz starb. Und unsere Gebete beseitigen diese Hindernisse, die der Satan aufgerichtet hat. Und dann bricht es durch. Dann gibt es Erweckung in der Christenheit und auch im Land. Und dann ist es gut. Also sei ein treuer Beter. Du bist vielleicht nur ein kleines Zahnrädchen in Gottes Getriebe als Beter. Aber ein Getriebe funktioniert eben nur, wenn die kleinen Rädchen Zahn um Zahn ineinander greifen, dann läuft es, dann kommt die Kraft, die vorne reingeht, hinten wieder raus. Und wenn ein Zahnrädchen 2, 3 Zähne verloren hat, dann bleibt es hängen, dann geht es plötzlich leer. Also muss ein Getriebe funktionieren. Und wenn alle Christen in diesem Getriebe ihren Teil tun, im Gebet, im Zeugnis geben, im Lobpreis, im Predigen, je nachdem, wo jemand berufen ist. Und wenn es nur der kleine Ordnerdienst in der Gemeinde ist oder Begrüßungsdienst oder was du auch immer tust, Hauskreisleiter bist und meinst, na mein kleiner Hauskreis mit den 5 Leuten, was ist das schon? Aber denk dran, es ist ein Zahnrad, ein Zähnchen in diesem Getriebe. Und dann funktioniert es. Ja, wir sollen nicht der Sand im Getriebe sein. Aber wenn du der Sand im Getriebe bist, dann gibt es einen Getriebeschaden. Dann kracht's, dann hat schon manche Gemeinde oder Hauskreis zerrissen, weil Sand hineingekommen ist. Aber wenn wir alle beten, dann sind wir Öl im Getriebe. Und dann läuft's wie geschmiert, oder? Und immer besser läuft's. Und schon gar nicht sollen wir ein Rädchen in Satans Getriebe sein. Ja? Und sich in, es gibt nämlich auch, dass sich solche Rädchen Satans ins christliche Getriebe reinschleichen und da Chaos verursachen. Da sind die Leiter gefordert, die Unterscheidung der Geister, das Erkennen, die Leute, die in die Gemeinde kommen, hat die der Herr hereingeholt, sind die echte Christen oder hat uns der Satan ja irgendwie ein paar falsche Brüder untergejubelt. So was gibt es nämlich auch, die nur Unheil stiften und Unfrieden stiften und sozusagen den Wurm reinbringen. Also solche wollen wir in unserem Getriebe ja nicht haben. Also lieber ein kleiner, feiner, sauberer, heiliger Kreis von ein paar Gläubigen, die funktionieren, als wie ja, ein Haufen Leute, wo die Hälfte gar nicht gläubig ist oder ja, religiös ist oder sonst was ist. Aber wenn gebetet wird und der Heilige Geist durchbricht, dann werden diese Leute entweder verschwinden oder sie werden auf die Knie gehen, Buße tun und gläubig werden. Das ist so wichtig. Diese Gegenwart des Heiligen Geistes, dieses Feuer ist so, so, so wichtig in Gemeinden. Aber sonst läuft es einfach nicht rund, das Getriebe. Es ist Sand im Getriebe. Der Sand muss raus. Gut, da bin ich jetzt am Ende mit dem Vers Römer 12, 12. In Hoffnung freut euch. Ja, wenn du jetzt Hoffnung hast, dass Gebet erhört wird, freue dich. Und es wird so. Im Bedrängnis hart aus. Also wenn du ein bisschen ja, zähe Umstände hast, bleib dran, hart aus. Vertraue auf Gebet. Ja, und da sagt er weiter im Gebet, haltet an. Hör nicht auf zu beten. Ja, der Satan möchte dir manchmal sagen, ah, dein Gebet bringt dir auch nichts. Ah, du bist doch überhaupt nicht im Glauben und so weiter und so fort. Bleib im Gebet. Hör nicht auf zu beten und hör nicht auf Satans Geschwätz. Ja, du bist ein Beter und ein Beter betet zu Gott, dem nichts so möglich ist. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, und wenn du dranbleibst und der Durchbruch kommt, ändert sich die ganze Situation, das Blatt wendet sich oft schlagartig, aber erst müssen wir beten, dranbleiben, glauben, festhalten und dann werden wir die Segnungen auch empfangen. Mehr vom Heiligen Geist, ein höheres Maß an Kraft des Geistes, höhere Vollmacht, mehr aus deiner Fülle, Jesus. Shela bradura barasedi poduana sandiana. Shere bradura barasedi piena carduana di Kraft des Geistes frei, Festungen und Bollwerke zu zerstören, Widersacher, unsere Gegner zu vernichten, die Gegner zu vernichten, niederzuringen, zu vernichten, auszuschalten, alle Mächte der Finsternis auszuschalten, die sich gegen uns erhoben haben. Denn die Schrift sagt, der Herr wird sie geschlagen für uns dahingeben. Halleluja. Geister der Krankheit, der Schwachheit, des Irrtums, der Lüge, der Zeitdieb im Namen Jesu Christi, heb dich hinweg, aus dem Weg. Setze den Geist des Gebets frei. Ja, setze den Geist des Gebets frei. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und den Zeitdieb schmeißen wir raus. Den Treiber, den Ablenker, wir schmeißen ihn raus im Namen Jesu Christi. Wir setzen das Reich Gottes frei, denn es hat Bestand in Kraft. Das Reich Gottes hat Kraft, es ist Kraft. Ich sage, wie im Himmel, so auf Erden, so steht es geschrieben. Wie im Himmel, so auf Erden soll es sein. Halleluja, und im Himmel ist herrlich, im Himmel ist gut, im Himmel ist Segen, im Himmel ist die Fülle Christi. Und das setzen wir jetzt frei hier in unserem Leben, hier auf Erden. Durchbrüche, Durchbrüche, Offenbarungen, Offenbarungen der Wahrheiten des Evangeliums, Offenbarung über die Wahrheit Gottes, Offenbarung über unsere Mitauferstehung. Das ist diesen Zustand in Christus Jesus, unsere Position in Christus Jesus. Ja, der Tod ist hinter uns gelassen. Wir sind bereits gestorben mit Christus, begraben, gekreuzigt, begraben und wir sind mit auferstanden. Ja, wir leben und wir leben in Ewigkeit. Wir leben in Herrlichkeit. Unser irdischer Leib wird eines Tages umgestaltet, verherrlicht, vollkommen gemacht. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott, der uns so große Erlösung zur Verfügung gestellt hat. Danke, Jesus. Ja, lasst euch jetzt einfach erfüllen. Vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist hier mit einem Auftrag. Mit dem Auftrag, unser Helfer zu sein, unser Lehrer zu sein. Uns zu heilen, zu befreien, zu erretten. Der Heilige Geist ist hier. Mit einem Auftrag von Gott. Und ich sage, Heiliger Geist, komm und führe deine Aufträge aus. Führe deine herrlichen Aufträge aus. Gerade jetzt. Führ deine Aufträge aus, Heiliger Geist. Shela bradura 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 Führ deine Aufträge aus. Danke dir, Heiliger Geist. Wir erwarten dein Wirken, Heiliger Geist. Wir erwarten Großes. Wir erwarten es, Heiliger Geist, dass du das Wort Gottes ausführst, dass es nicht leer zurückkehrt. Shabradunule brach eenus ut ola uba. Yolo umanai harim monosan. Maralondur odayarasi krela kratushasi. Shindalator tukuman daleurus andalababurum. Lerigelaha ololuman baradari astobro te shisatai. Lelonunua stadala karo toyeva babonus sashit. Shiladule rara nasahatauro. Lembra nonon vasata la kushteya bra. Yelo bra tara la brabono sikana hai. Sikana labro shoto koto seya la sheyana. She bra tu ala rachate bro tu ala rabara seja. She la bra tiri disendia na kata ya na she. She di katara da seti ala brasha se. She bra tumba na kasena. Nihondo lo saha teisha da das. She wono vasai. Wenn jemand eine Auslegung hat zu diesem Sprachengebet, geniere dich nicht, schalte dein Mikrofon ein und gib weiter. Die Hand des Herrn ist auf dir. Der Herr hat dich gesalbt. Der Herr hat dich gesalbt. Der Herr hat dich gesalbt. Sei mutig, wenn du was empfangen hast, ob es ein Bild ist, ein Wort, ein paar Auslegungen, dann gib es weiter. Wenn nicht, es kann auch sein, dass seit heute Nacht ein Traum daraus wird aus diesem Sprachengebet. Dass jemand einen Traum von Gott bekommt. Ja, ich habe immer wieder, die Hand des Herrn oder der Geist des Herrn ist auf dir. Der Herr hat dich gesalbt. Ich weiß es nicht, für wen es ist. Aber der Herr hat seine Hand auf dir, der Herr hat dich gesalbt. Der Herr hat dich gesalbt. Der Herr hat seine Salbung auf dich gelegt. Er hat seine Salbung auf dich gegossen. Aber du wirst es feststellen. In den nächsten Tagen und Wochen wirst du es feststellen, dass eine bestimmte Salbung auf dich gekommen ist. Etwas zu tun unter der Salbung. Nicht aus dem Fleisch, nicht weil du irgendwas kannst oder nicht kannst, sondern du wirst es merken. Die Hand des Herrn ist auf dir. Der Herr hat dich gesalbt. Aber lass es zu. Geh mit dieser Salbung. Fließe mit der Salbung. Wehre dich nicht. Wehre dich nicht. Blockiere es nicht. Blockiere es nicht, damit du nicht die anderen in deinem Dienst beraubst. Diese Salbung beraubst. Vielleicht ist jemand zu einem speziellen Fürbitte-Gebetsdienst gesalbt worden. Ich weiß es jetzt nicht. Aber du wirst es wissen. Der gemeint ist, wird es wissen. Große Gnade. Du wirst Durchbrüche sehen. Du wirst sehen, Herr. Du wirst sehen, wie gnädig und gütig und mächtig der Herr ist. Du wirst es sehen. Du wirst sehen, wie der Herr ist, wie treu er ist, wie barmherzig er ist, wie liebend er ist. Du wirst beten und der Herr wird hören. Du wirst beten und der Herr wird antworten. Der Geist des Herrn ist auf dir. Der Herr hat dich gesalbt. Danke, Herr. Danke, lieber Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, himmlischer Papa. Danke, Herr. Du bist so gut zu uns. Du bist so wunderbar, Herr. Du bist so wunderbar. Danke, Herr. Kenneth Hagin hat mir geschrieben, wenn er eine bestimmte Salbung bekommen hat. Er hat es gemerkt, so wie wenn man ein Markstück in eine Sparbüchse schmeißt, so richtig rein, klack, ist das reingefallen. Es muss nicht so sein, aber bei ihm war es halt so. Er hat es einfach gemerkt. Der Herr hat was in ihn hineingelegt. Er hat auch nicht gleich gewusst, was es ist, aber es hat sich in der Praxis dann gleich einmal herausgestellt, was es ist. Wir sehen, Gott rüstet sein Volk zu. Gott rüstet sein Volk aus. Er rüstet sein Volk aus mit Gaben, mit Dienstgaben, mit Berufungen. Der Herr rüstet aus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Er rüstet aus. Zum Dienst an der Gemeinde, zum Dienst am Evangelium, zum Dienst an den Menschen. Der Herr möchte seine Pläne und seinen Willen offenbart haben in dieser Welt. Der Herr will sein Reich offenbaren. Das Reich Satans wird zerstört. Restlos zerstört. An das Frühere wird man nicht mehr denken, heißt es in der Schrift einmal. Halleluja, danke Herr. Dein Reich kommt, Herr. Die ganze Erde, heißt es, wird erfüllt mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Ja, man wird die Herrlichkeit sehen auf der ganzen Erde. Nicht bloß Erkenntnis, ja, aber man was gehört davon, sondern man wird es sehen. Deine Herrlichkeit wird die ganze Erde erfüllen. Preis und Ehre dir, Jesus. Man wird dich sehen, Jesus, auf dem Thron. Die ganze Welt wird dich sehen auf dem Thron und dich anbeten, sich vor dir niederbeugen, Jesus. Die ganze Menschheit wird dich sehen, Jesus, wie du bist, wie herrlich. Preise dich, Jesus. Danke, König Jesus. Halleluja. Sprechen wir einen Amen hinterher, oder? Und so ist es. Basta. So ist es und so bleibt es auch. Was der Herr zusagt und gesagt hat, das wird auch geschehen, das hält er ganz gewiss. So ist es. Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen unseren König, Jesus.